Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, ein Leben für den Kampfsport, und dazu begrüße ich ganz herzlich den Björn Lukas.
Ja, ich danke mich für die Einladung und es ist für mich eine absolut neue Erfahrung, hier zu sein, mal im Radio mehr oder weniger live interviewt zu werden.
Das ist gut, Björn. Wir haben drei Untertitel. Vom Weißgurt zum Dahnträger, vom Wettkämpfer zum Kampfrichter und vom Verbandsmitglied zum Funktionär. Fangen wir erstmal mit dem Sportlichen an. Vom Weißgurt zum Dahnträger. War das von vornherein klar, dass der Björn sagt, Fußball brauche ich nicht, ich gehe lieber in die Kampfsportsache? Oder wie war dein Weg dahin?
Ja, doch. Ich habe also als Kind habe ich Fußball, Tischtennis gespielt. Fußball war ich jetzt zwar nicht schlecht, aber ich sag mal, ich hatte krumme Füße. Tischtennis war ich mal Rhein-Lahn-Meister gewesen und war auch vielversprechend, aber hat sich dann irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich sag mal so, ich hatte einen 7 Jahre jüngeren Bruder, beziehungsweise den habe ich ja immer noch, sowas geht ja nicht weg. Dann konnte ich auch ab und zu mal heimlich in die Welt des Kampfsports blicken, indem ich VHS-Kassetten geschaut habe mit den einschlägigen Filmen aus den 80ern. Und da war ich ja doch schon ein bisschen angefixt, und da mein Vater früher auch Taekwondo gemacht hat, war das dann quasi mein erster Trainer, weil ich so mit 11 Jahren beschlossen habe, ich möchte das jetzt auch können.
Das heißt also, du hast dann auch mit Taekwondo begonnen.
Das ist richtig.
Taekwondo ist ja eine Sache, wo auch viel mit den Füßen gearbeitet wird. War das dann so, bis zum Dahnträger, bis zum schwarzen Gürtel, dass du dann dieser Sache treu geworden bist und natürlich dann nach mehreren Jahren auch vielleicht in andere Kampfsportarten reingeschaut hast? Wie war das?
Ja, also erstmal gebe ich dir recht, es wird viel mit Füßen gemacht, und mein Vater war ein... Ja, aus heutiger Sicht bin ich ihm sehr dankbar. Damals war ich ihm nicht so dankbar, weil das Erste, was er mir gesagt hat, ich lerne dir keine Fußtritte, bevor du einen Spagat nicht kannst. Weil ein Taekwondo-Kämpfer hat hervorragende Beintechniken und die kann man nur haben, wenn man super gedehnt ist. So, da ging erstmal ein halbes Jahr ins Land, wo ich mich mit Blocktechniken rumschlagen musste, und habe mich dann, sag ich mal, beeilt, dass ich diesen Spagat lerne. Und ja, tatsächlich habe ich dann bis zum ersten Dan Taekwondo gemacht und bin dann ins Kickboxen übergesiedelt. Ich fand das dann auf einmal interessanter und bin dann dem Kickboxen eigentlich bis heute treu geblieben. Obwohl ich Taekwondo immer noch liebe, ich habe es auch immer geliebt. Bloß wollte ich dann halt als junger Mann ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, Action haben.
Das heißt also, beim Kickboxen sind ja die Regeln ein bisschen anders. Taekwondo ist ja auch so ein bisschen mehr im Point-Fighting-Bereich. Das heißt, Treffer und dann ist gut, kennt man ja auch aus dem Fechten. Wo siehst du die großen Unterschiede zum Kickboxen?
Ja, Kickboxen ist sehr viel. Man hat einmal auch das Point-Fighting, wo ich ja jahrelang auch als Wettkämpfer tätig war. Man hat das Leichtkontakt. Man hat mittlerweile Kicklight, man hat K1, Kickboxen, Full-Contact, also ohne Low-Kicks. Also es ist schon sehr vielschichtig und es ist eigentlich für jeden was dabei. Ich habe mit dem Full-Contact angefangen, habe aber damals noch körperlich gearbeitet, und mein Chef hat dann irgendwann gesagt, du musst jetzt mal aussuchen, ob du Kickboxer sein willst oder hier bei mir arbeiten willst, weil so oft, wie du mir krank bist, ist mir das ein bisschen zu viel. Also lass dir mal was einfallen. Und so bin ich dann halt beim Point-Fighting hängen geblieben, was dann ein bisschen knochenschonender war, für mich zumindest.
Da gibt es ja nun auch Gürtel beim Kickboxen. Hast du dich dann da auch in der Richtung engagiert oder warst du dann nur reine Wettkämpfe?
Nee, tatsächlich habe ich dann auch den ersten Dan damals erst im Kickboxen gemacht und ja, bin jetzt mittlerweile Träger des 6. Dans. Wie gesagt, ich bin vom Taekwondo komplett ins Kickboxen übergesiedelt, bin dann da geblieben und habe dann da alle gerade nochmal durchlaufen, beziehungsweise dann mich immer weiterentwickelt bis da, wo ich halt heute bin.
Das ist natürlich klar, da hast du gesagt, es gibt viele Wettkämpfe. Was waren für dich so rückblickend die wichtigsten aus deiner sportlichen Karriere?
Es gibt so ein paar Gegner, die ich hatte, die ich mir immer gut behalten habe, weil die mich eigentlich weitergebracht haben, auch wenn es damals Rivalen waren. Aber das weiß jeder Wettkämpfer. Manchmal muss man auf einer Hessenmeisterschaft härter kämpfen oder öfter kämpfen wie auf einer Weltmeisterschaft. Deswegen, auf Titel habe ich eigentlich nie so großen Wert gelegt, auch wenn ich einige gesammelt habe. Aber das ist für mich das war eigentlich immer nur Selbstbestätigung. Ich habe auch nie großartig was an die große Glocke gehängt. Das war alles immer so ein bisschen mehr für mich.
Aber du hast natürlich, wenn du in so einem Verein bist, auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wenn dann einer sagt, okay, der ist Europameister, dann ist es ja schon mal für viele eine Nummer.
Ja klar, das ist natürlich hat man das so ein bisschen für Werbezwecke dann auch missbraucht, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise in dem Gym, wo wir dann damals tätig waren, standen auch immer meine ganzen Pokale in der Auslage, dass jeder gucken konnte. Guck hier, der Lukas, der redet nicht nur, der kann auch, wenn er will. Dafür dient es natürlich schon um das Vorbild.
Das heißt also, du warst national wie international dann durchaus schon bekannt in der Szene.
Ja, ich sag mal ja.
Jetzt hat man ja beim zweiten Titel vom Wettkämpfer zum Kampfrichter. Das heißt natürlich, irgendwann hast du dann überlegt, Wettkampf ist okay, aber vielleicht auch nicht mehr ganz so, weil der Körper nicht überall mehr mitmacht. Es ist vielleicht gut, wenn ich meine Erfahrung als Kampfrichter einbringe. Was waren da für dich die wichtigsten Elemente zu sagen, ich gehe nochmal in diese Richtung?
Was heißt nochmal in diese Richtung gehen? Bei mir war es immer so, da ich ja meistens bis oder plus 90 gekämpft habe, hatte ich relativ viel Tagesfreizeit auf den Turnieren. Vor allen Dingen, sage ich mal, späte 90er und Anfang 2000er, wo ich halt aktiv war, war es halt oft so, dass Kampfrichter Mangelware waren. So, man hat mich gefragt, ob ich aushelfe. Dann habe ich gesagt, ja, aber nur an der Seite, weil ich diese Erfahrung noch nicht habe. Habe dann an der Seite ausgeholfen. So hat sich das immer weiterentwickelt. Und es war quasi parallel zu meinem eigentlichen Kämpfen. War ich auch Kampfrichter, habe natürlich einige eiserne Regeln immer für mich gehabt. Meine eigenen Schüler wollte ich nie richten. Oder beziehungsweise auch die ganze Kategorie, wo einer von meinen Schülern kämpft, da bin ich dann weg als Kampfrichter, um keinen Einfluss zu nehmen. Aber das weiß man auch als Wettkämpfer. Man gewinnt vielleicht ab und zu mal einen Kampf, den man nicht gewonnen hat, weil ein Treffer gesehen wird, der keiner war. Und man verliert aber auch ab und zu mal einen Kampf, weil entweder alte Rechnungen beglichen werden oder sonstige Sachen. Und das war mir immer von Anfang an sehr wichtig. Da war mein Spirit immer so ein bisschen, es ist eigentlich egal, wer gewinnt oder verliert, es soll nur der Bessere sein. Ja, wer der Bessere an dem Tag ist, der soll der Gewinner sein. Ohne Sympathie, ohne Antipathie oder ohne sonstige Sachen. Man muss wirklich neutral sein.
Ist es dann so, dass es hieß, okay, der hat ja seinen Dahngürtel, der ist dann automatisch als Kampfrichter geeignet oder muss man da auch nochmal eine eigene Ausbildung machen?
Ja, selbstverständlich muss man eine Kampfrichterausbildung durchlaufen. Es ist eigentlich so, also es funktioniert am besten mit Learning by Doing. Du machst die Kampfrichterausbildung, du lernst das Regelwerk von dem jeweiligen Verband, lernst du jetzt nicht auswendig, aber es wird halt komplett durchgesprochen, durchgenommen, dann machst du Fallbeispiele. Ich war auch eine Zeit lang mit Ausbilder von Kampfrichtern, bis ich mich da ein bisschen aus Zeitgründen zurückgezogen habe. Das Erste, was ich den Leuten immer gesagt habe, ist, ihr müsst euch drüber im Klaren sein, für die Hälfte der Beteiligten seid ihr immer der Buhmann. So, wichtig ist, dass ihr euch darauf konzentriert, was ihr richtet. Ihr guckt auf die Kämpfer oder auf den Formenläufer und guckt nur auf den und fällt euer Urteil. Was habt ihr an dem gesehen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat? Hat ein Regelverstoß begangen oder nicht? Und alles andere außenrum müsst ihr ausblenden. Ihr dürft euch nicht beeinflussen lassen. Und es ist in diesem Moment einfach nur eine Person. Ja, er gehört nicht zu dem Gym, was ihr mögt oder was ihr nicht mögt. Er ist die Person, er ist der Sportler, er hat für dieses Event trainiert. Und er möchte fair bewertet werden und das ist euer Job.
Ich war jetzt bei der Weltmeisterschaft in Rüsselsheim dabei und hatte aber nicht das Gefühl, dass die Schiedsrichter in irgendeiner Form kritisiert worden sind. Also das, was ich wahrgenommen habe, dass da am Ende doch, ähnlich wie vielleicht auch beim Rugby, ein großer Respekt da ist und dass man mit diesen Tatsachenentscheidungen auch außenrum, vielleicht bis auf die ein oder andere Sache, aber was ich so wahrgenommen habe, war das einfach klar, die waren souverän. So war zumindest mein Blickwinkel. Ist es auch deine Erfahrung, dass da ein großer Respekt da ist vor den Menschen, die da sagen, wir müssen entscheiden?
Ich sag mal zu 95-98% ja. Und es gibt natürlich aber auch immer wieder Leute, die das dann harsch kritisieren, die sich benachteiligt fühlen. Ich muss aber auch im Gegenzug sagen, wenn ich mir jetzt gerade dieses Event, wo ihr auch wart mit eurem Gym, war es zumindest auf meiner Kampffläche den Tag über wirklich sehr ruhig und es haben sich alle wirklich sportlich fair verhalten. Wenn sie auch mal mit einer Entscheidung nicht einverstanden waren, hat man es dann sportlich genommen. Also habe ich auch sehr positiv wahrgenommen und es tut einem natürlich auch immer wieder gut, wenn die Leute dann auch, Leute, die man so erst kennengelernt hat, dann nachher zu einem kommen und sagen, hier, ich fand euer Event toll, eure Leistung war toll, ihr wart souverän. Das tut dann natürlich auch gut und gibt Bestätigung.
Das stimmt und mir hat es ja besonders viel Spaß gemacht, weil bei mir waren die Kampfrichter etwas überfordert, weil ich zwei Treffer vom Udo angezeigt habe, die sie nicht gesehen haben. Da waren sie etwas verdutzt gewesen, aber sie haben es dann akzeptiert, dass ich gesagt habe, das gehört zum Fairplay dazu und am Ende war es ja trotzdem ein super Kampf. Also es geht auch so gut.
Richtig und das ist das, was man, ich sag mal, vielleicht heute ein bisschen in der modernen Zeit vermisst, was dein Jahrgang oder auch mein Jahrgang vielleicht noch ein bisschen mit in die Wiege gelegt gekriegt hat. Also es häuft sich natürlich, dass nachher noch, das ist vor allen Dingen bei den Kindern so, dass die Eltern dann kommen und dann argumentieren, ja, mein Kind hat ja eigentlich den ersten Platz gemacht. Wir wollen jetzt den Pokal für den ersten Platz haben. Und ich dann immer antworte, lassen Sie mich kurz überlegen, nein. Das Urteil ist gefällt worden. Es gibt auch beim Kampfsport, vor allen Dingen beim Kampfsport, gibt es kein Ja-Aber oder Ja-Eigentlich. So, und unser Trainer, mein Trainer hat mir damals immer mitgegeben, wenn ich mal verloren habe, beim nächsten Mal muss ich mehr anstrengen, mehr Gas im Training geben. Und dann wird es beim nächsten Mal auch was. So, heute hast du deine Lektion gelernt, weil auch aus einer Niederlage lernt man sehr viel. So, und wenn man sich dann noch präsentiert wie du, dass man sagt, er hat mich getroffen, gib dem bitte den Punkt, dann sage ich doppelt Chapeau.
Ja, so fand ich es auch. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Abschnitt vom Verbandsmitglied zum Funktionär. Bei Verbands- oder Vereinsarbeit, da kriegen ja manche schon, ich sag mal, da stellen sich schon die Nackenhaare, weil da einfach viel dahinter steht an Engagement, weil das einfache Mitglied so in dieser Form gar nicht sieht. Wann war für dich klar, dass du sagst, ich will auch in dieser Sache mitmischen und natürlich dann auch an Führungspositionen zu sagen, okay, ich bin dann auch als Funktionär für den Verband gerne tätig?
Gut, da muss ich jetzt ganz ehrlich antworten. Auch bei mir stellen sich heute noch sämtliche Nackenhaare, wenn ich gefragt werde, ob ich irgendwo mitwirken möchte. Ich bin da mehr oder weniger die Treppe hochgefallen, ohne das geplant zu haben oder zu wollen. Wir haben uns zum Beispiel, wenn ich jetzt mir mal die WFMC nehme, wo ich halt tätig bin, im Jahr 2010 getroffen. Der Isa Akkus war der Schirmherr der ganzen Sache. Und ich war dann einer von 10 Auserwählten, die er dann eingeweiht hat, dass wir die Organisation gründen möchten, und hat uns um Rat und Tat gebeten, ob wir ihn unterstützen möchten, ob wir ihn helfen möchten. Und ja, da habe ich mich halt auf das eingelassen, ohne mir wirklich Gedanken drüber zu machen, was das jetzt bedeutet. Isa ist mein Freund, und wenn ein Freund Hilfe braucht, dann hilft man so gut wie man kann. Und so bin ich da mehr oder weniger, ich sag mal, reingerutscht und dann auch immer weiter nach oben gerutscht.
Jetzt ist es ja so, wenn man auf dieser Weltmeisterschaft war, kann man ja wirklich von sprechen, weil auch aus allen anderen Ländern Mannschaften da waren, Gyms. Wie ist es dann gekommen, dass der Verband, der ja jetzt noch nicht so alt ist, trotzdem dann so viel internationale Reputation hat? Also wie habt ihr das auf die Beine gestellt, auch so einen großen Wirkungskreis zu kriegen? Und natürlich, es ist ja faszinierend, wenn da Menschen aus Holland, England anreisen, Georgien, wo es auch immer herkam. Das ist ja schon ein High-Level.
Das ist richtig, und das muss ich komplett auf den Isa Akkus abschieben. Ja, er hat halt auch, bevor der Verband gegründet wurde, viele Kontakte und Bekanntschaften gehabt, weil er auch selbst mal ein erfolgreicher Kampfsportler war, war dann auch viel in der Szene unterwegs, auch in vielen Verbänden unterwegs. Und er ist halt ein sehr freundlicher und diplomatischer Mensch, der sich, sage ich mal, peu à peu ein Netzwerk aufgebaut hat, viele Leute kennt, die dann eingeladen hat zu unseren Turnieren, wo wir dann wiederum ins Spiel kamen und uns so präsentiert haben, wie wir uns gerne präsentieren möchten, nämlich den Sport als Sport sehen und nicht den Verband als den Star sehen, sondern der Sport ist der Star, und wir versuchen uns so neutral zu verhalten, wie es nur irgendwie geht. Und ich sag mal so, den größten Erfolg, den man haben kann, wenn die Leute kommen und zufrieden wieder abreisen, egal welche Platzierung sie genommen haben, aber sagen, da können wir wieder hin. So, und so wächst eine Sache, und so ist sie auch schnell gewachsen, zu dem, was es jetzt halt ist. Ne?
Mal eine Rückfrage, wie viele Kampfsportarten waren denn jetzt an diesen 2 Tagen in Rüsselsheim zu sehen? Das war ja jetzt nicht nur Pointfighting, da war ja auch Grappling dabei, alles drum dann. Was war da alles?
Wir hatten klassische Kickboxen mit Lowkicks, K-1. Wir hatten Thai-Boxen, wir hatten MMA, wir hatten Grappling. Das war an dem Samstag, waren alle Vollkontakt-Sportarten, Full-Contact halt auch, was wir da angeboten haben. Und sonntags war dann Kick-Light, Leichtkontakt, Point-Fighting, Formenlauf. Das hatten wir dann auf den 2. Tag geschoben.
Weil das ist ja auch dann das Schöne bei so einer Weltmeisterschaft, wenn Jung und Alt sich treffen, da waren ja auch viele Leute dabei, die noch etwas älter waren wie ich und trotzdem dann bei den Formensachen oder, ich weiß nicht, Bruchtest, wo die da waren.
Habe ich vergessen, gab es ja auch nicht.
Richtig. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Das heißt, also die konnten auch im gesetzteren sportlichen Alter durchaus nochmal zeigen, was sie auf der Pfanne haben.
Das ist richtig, und auch da haben wir über die Jahre dann auch mit übernommen oder auch selbst ein bisschen mit ausgebaut, dass auch die, früher hieß es ja mal Veteranen, die Veteranenklasse, dass die auch, wenn sie noch Bock haben, kämpfen können. So, und da machen wir uns mal keine Illusionen, wenn wir auch noch Bock haben, aber wir brauchen uns nicht mehr gegen einen auf die Matte zu stellen, der Mitte 20 ist und voll im Saft steht. Da kann man, wenn überhaupt, mal einen Achtungserfolg erzielen, aber kein Turnier mehr gewinnen. Ne? Ja. So, und auch diese Leute, denen versuchen wir immer bestmöglich eine Plattform zu bieten. Und auch wenn die Klassen an manchen Turniertagen mal nicht besonders stark besetzt sind, so kann ich aber doch sagen, im Großen und Ganzen bei uns sind die manchmal voller wie die bei den jungen Leuten, ne? Weil es halt einfach nochmal Spaß macht. Ne?
Das ist ja super. Wie kommuniziert man in so einem großen Weltverband übergreifend über Hessen hinaus?
Ja, E-Mails, wir haben übers Handy WhatsApp-Gruppen und so. So kommunizieren wir, obwohl ich ja sagen muss, das Monopol sitzt ja jetzt wieder hier in Deutschland. Der Weltpräsident war in England und das ist jetzt wieder nach Deutschland gewandert. Also auch hier, es geht viel vom Herrn Isa Akkus aus, der immer noch sehr untriebig ist, auch wenn er sich mal zurückgezogen hat, gesundheitsbedingt. Aber das meiste geht von hier aus und das Netzwerk wird von ihm weiterhin gepflegt. Man über Handy, über E-Mails bleibt man in Kontakt, und das ist schon alles sehr gut machbar.
Es war jetzt ein sehr großes Event in Rüsselsheim. Rückblickend, wie war für dich die Weltmeisterschaft gewesen?
Für mich war es stressig, auch stellenweise mal nervig. Wir haben uns ja an der Poollisten-Tafel kennengelernt, als ich versucht habe, die Poollisten aufzuhängen. Es ist immer wieder toll. Es war früher toll, wenn ich als Kämpfer zu einer WM gefahren bin. War immer aufregender, wenn auch nicht so umfänglich wie jetzt, wenn man dann richtig mitwirken muss. Es sind immer die wiederkehrenden Diskussionen. Fängt dann freitags schon bei der Registration, bei der Waage an mit, ja, aber ich wiege eigentlich nur, ja. Und du dann entgegnen musst, ja, aber du bist 2,5 Kilo zu schwer und die schwitzt du jetzt auch in der Stunde nicht mehr runter. Dann über Poollisten fertig machen, bestmöglich für den nächsten Tag alles vorbereiten, das Ding ans Rollen zu bringen. Dann dafür zu sorgen, dass es durchgängig rollt. Und ich meine, wenn es dann losgeht, meistens bin ich Hauptkampfrichter auf irgendeiner Kampffläche und habe dann meinen Fokus da drauf. Sollte ich früher fertig sein, wie meine Kameraden, gehe ich rüber, hole mir ein paar Poollisten rüber. Uns ist es immer wichtig, dass wir die Kampfflächen durchgängig laufen haben. Wir wollen zeitig anfangen, wir wollen auch zeitig fertig sein, was auch wieder dazu beiträgt, dass die Leute zufrieden gehen. So, und dann setzt man sich meistens, wenn es vorbei ist und bevor man dann abreist, nochmal ein Stündchen zusammen und redet noch ein paar Takte. Was ist dir aufgefallen? Was könnte man besser machen? Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Ja, und die Woche darauf ist immer noch mal ein bisschen so nach Bearbeitung der Vorkommnisse, wenn dann Beschwerden eintrudeln, was ich dann auch immer dann per E-Mail mal versuche, ein bisschen zu beschwichtigen, weil die Emotionen ja dann auch meistens tief sitzen oder sich manches Ergebnis nicht erklärt werden kann, versuche ich dann mal ruhig und sachlich zu erklären, warum dies oder das jenes so gemacht worden ist. Auch wenn es meine Kampffläche nicht betroffen hat, sondern andere Sachen, probiere ich dann ein bisschen Klarheit reinzubringen und den Dampf ein bisschen rauszunehmen. Und vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal besser.
Und woher nimmst dann du den Dampf für die nächsten kommende Zeit, wo du sagst, naja, es gibt noch Weltmeisterschaften und da bin ich auch gerne dabei in der Organisation?
Ja, das ist so die Liebe zum Sport, die sich irgendwann entwickelt hat und das ist auch allübergreifend, das hatte immer alles so seine Phase. Ich habe Gott sei Dank eine sehr gute Ehefrau, die mich immer unterstützt hat und die ja heute immer dabei ist. Als Kampfsportler war es ja erst so, dass er immer, ja gut, dann mach du halt dein Training. Dann war ich nachher selbst Trainer, ich weiß noch ganz genau, sie war damals schwanger und ich wollte halt gerne immer dabei sein beim Ultraschall, beim Herztöne messen, was auch immer. Und da wusste sie ganz genau, ja nach der Arbeit und ja, wenn kein Training ist. Und das hat immer funktioniert. Und ich sag mal, wenn die Ehefrau mitkommt im 7. Monat schwanger und sich 8 Stunden lang in der Sporthalle auf eine Holzbank setzt, um beim Mann dabei zu sein, wenn er seine Darmprüfung macht, das sagt ja dann auch schon viel. Und so bin ich manchmal froh, wenn ich eine Auszeit so ein bisschen vom Sport habe. Aber wenn es dann wieder losgeht, wenn ich dann wieder dabei bin, dann ist es so wie früher vor einer Gürtelprüfung oder vor einem wichtigen Wettkampf oder vor einem Kampf, ist es jetzt bei der Organisation, es kitzelt dann halt immer wieder und man kommt davon eigentlich nicht mehr los. Es ist wie eine Droge.
Aber eine gute.
Selbstverständlich.
Wenn dir jemand sagt, er möchte ein bisschen was über den Verband erfahren, wie und in welcher Form kann er das? Wo kann er sich erkundigen? Erzähl nur mal genau ein bisschen was zu dem Verband.
Ja, wie gesagt, die WFMC gibt es seit 2010. Es gibt auch die Webseite wfmcgermany.de. Wir haben auf Instagram ein Profil, wir sind auf Facebook vertreten, wo wir also quasi die Events veröffentlichen. Unsere Beweggründe sind halt auf der Internetseite auch so ein bisschen dargestellt. Und ja, wie gesagt, es ging bei uns darum, den Sport in den Vordergrund zu stellen, den Sport und den Sportler. Ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich jetzt sage, irgendwas besser machen wie andere, vielleicht anders machen wie andere, um dann vielleicht auch mal so vollumfänglich eine Zufriedenheit herzustellen, das ist natürlich eine unlösbare Aufgabe, aber wir arbeiten trotzdem dran.
Ich habe zumindest das Gefühl, ihr war kurz und dicht davor, vor dieser vollkommenen Zufriedenheit. Zumindest für mich. Das war heute unsere Sendung zum Thema Ein Leben für den Kampfsport mit dem Björn Lukas. Vom Weißgurt zum Darmträger, vom Wettkämpfer zum Kampfrichter, vom Verbandsmitglied zum Funktionär. Und wir wollen natürlich hoffen, dass die Kampfsportbatterie bei dir noch ziemlich lang hält. Herzlichen Dank, Björn, dass du heute da warst.
Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und dass ich mich mal hier so ein bisschen outen konnte.